Ja, der nächste Talk ist Starbuck. Quo Vadis Gesichtserkennung.
So.
Und ihr kennt das ja alle irgendwie, wenn Starbuck irgendwo auftritt, dann ist das primär immer so, oh, hier gibt's ein biometrisches Verfahren mit Fingerabdrücke, ah, lass uns das doch mal kaputt machen, wie können wir es nachmachen? Oder, oh, es gibt ein biometrisches Ding mit Augen, ja, können wir ja vielleicht abfotografieren und irgendwie kaputt machen oder zeigen, dass es vielleicht doch nicht so die ideale Idee ist. Irgendwie beim Kongress, ich glaube, das war vor letztes Jahr, gab es dann irgendwie die Venenerkennung, wo man merkte, upsie, vielleicht sollen wir da nochmal ein bisschen Gehirnschmalz dran machen. Man erkennt also irgendwie immer da, wo so Identity und Biometrie, ja, es könnte Implikationen haben. Und ich glaube, darum, wenn man so sagt, was sind so Implikationen, passt auch dieser nächste Vortrags Quo Vadis Gesichtserkennung, also wohin geht die Reise? Und an der Stelle würde ich sagen, ich bin sehr gespannt auf den Vortrag und ja, ich sage einfach, the stage is yours, Starbuck.
Hey, vielen Dank für die Ankündigung und auch vielen Dank auch der ganzen Privacy Week Crew. Wir haben gerade auch noch mal mehrere Minuten, also fast eine Dreiviertelstunde irgendwie versucht, die Videos irgendwie zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, das geht jetzt. Aber auf jeden Fall, ey, großes Team. Irgendwie, es hat irgendwie gut Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Und jetzt fange ich mal an. Gleich noch erster Hinweis. Quo Vadis ist ein bisschen hochgegriffen. Das ist eher so Status Quo Gesichtserkennung. Also es gibt am Ende noch so ein bisschen das Aktuelle und den Ausblick. Aber hauptsächlich werde ich mich irgendwie so mit den Techniken der Gesichtserkennung erstmal, um mal so ein bisschen Einführung zu geben, dann ein bisschen was zum, wo wird es eingesetzt und auch so ein paar Zahlen irgendwie auf Deutschland bezogen. Werde dann irgendwie einen großen Teil über die Feldtests erzählen, die bisher gelaufen sind. Da hatten wir ja schon ein paar in Deutschland. Und dann natürlich so der größere Punkt, wie die Maßnahmen gegen die Überwachung, also wie kann man sich schützen und irgendwie da irgendwie halt mein Thema halt die Überwindungswahrscheinlichkeit oder die Überwindbarkeit ist, werde ich natürlich auch ein bisschen was über die Überwindungssicherheit erzählen. Ja, fangen wir an mit den Aufnahmetechniken für Gesichtserkennung und da gibt es eigentlich irgendwie zwei große Obergruppen, das ist einmal die Aufnahme in 2D und einmal die Aufnahme in 3D. Und für die 2D-Gesichtserkennung oder Aufnahmen für die Gesichtserkennung startet man oder kann man irgendwie verwenden entweder die normalen optisch sichtbaren Bereich des Lichtes, wie hier ganz links zu sehen. Es mehr und mehr Gesichtserkennungs-Hardware setzt auch auf nahes Infrarotlicht. Also ist halt so das, was sich an das Sichtbare anschließt im oberen Bereich beim Infraroten. Ist aber noch keine Wärmestrahlung. Wärmestrahlungsgesichtserkennung ist eine dritte Möglichkeit für die Aufnahme. Ist relativ selten im Einsatz, weil die Aufnahmegeräte einfach eine relativ geringe Auflösung haben und deswegen halt irgendwie nicht besonders gut funktionieren. Das heißt, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die ersten beiden. Und da muss man sagen, die Algorithmen, die damit arbeiten, die nehmen halt viele Bereiche des Gesichts, also halt irgendwie so hauptsächlich die Augen-, Nase- und Mundbereich. Und gerade deswegen ist halt so die Corona-Pandemie-Zeit ein Problem. Ich weiß nicht, wer von euch Gesichtserkennung am Telefon zum Beispiel hat, der wird merken, das funktioniert nicht. Es gibt so ein paar Hersteller, die angefangen haben zu versuchen, die Gesichtserkennung trotzdem laufen zu lassen, trotz Maske, indem sie nur den Augenbereich benutzen. Aber da ist halt auch klar, dass der Augenbereich halt eine viel geringere Informationsdichte hat und deswegen einfach die Sicherheit auch deutlich heruntergesetzt wird. Die andere Möglichkeit, wie gesagt, sind 3D-Aufnahmen. Da gibt es eigentlich so zwei große Punkte, um halt überhaupt erstmal 3D-Bilder aus einer Kamera aufzugreifen, beziehungsweise eigentlich drei. Das erste ist halt, was man so vom menschlichen Auge kennt, stereooptisch. Das heißt, man hat zwei Augen, beziehungsweise in dem Fall zwei Kameras, die halt aus leicht unterschiedlichen Winkeln die Kamera, das Gesicht aufnehmen und daraus dann die dritte Dimension berechnen. Und dann gibt es noch irgendwie zwei Verfahren des sogenannten Coded Lights, wo halt mit Licht explizit, also halt Licht auf das Gesicht oder auf die 3D-Struktur projiziert wird und daraus dann die 3D-Informationen berechnet werden. Auf dem linken Bild, das funktioniert folgendermaßen, das ist von Siemens eine Technik, die auch schon ein bisschen älter ist. Das heißt, da projizieren sie mit einem Aktor parallele Lichtstreifen und je nachdem, wo am Gesicht diese Streifen dann, also wenn sie halt auf drei Dimensionen, also auf eine tiefen Information treffen, gibt es dann halt, werden sie halt in unterschiedlichen Winkeln abgelenkt und aus diesen Winkeln kann man die dritte Dimension berechnen. Für das iPhone zum Beispiel benutzen sie ein Punktmuster und dann die Größe der jeweiligen Punkte und aus dieser Größe beziehungsweise auch aus den Laufzeitinformationen, die halt das Licht braucht, um vom Telefon auf das Gesicht zu treffen und zurückzugehen und dort halt aufgenommen zu werden von der Kamera. Aus dieser Laufzeitdifferenz kann man dann irgendwie auch die 3D-Informationen berechnen. Und wie ich finde, mit einer relativ hohen Auflösung. Das Siemens-Verfahren spricht sowas von 0,2 Millimeter, was ich schon echt irgendwie erstaunlich finde. Okay, wenn wir jetzt die die Bilder aufgenommen haben, dann muss man ja daraus irgendwie dann auch noch irgendwie das Gesicht extrahieren, beziehungsweise halt irgendwie die unterschiedlichen oder halt irgendwie die Gesichter vergleichen miteinander. Da kommen die Algorithmen ins Spiel. Eins der einfachsten Algorithmen ist das Elastic Graph Matching, wo halt hier auf der linken Seite zu sehen, wo halt definierte Punkte, also halt meistens so Kinn, Mundwinkel, Nasenspitze und Augen genommen werden und dann einfach die Korrelation oder die Abstände und Winkel von diesen wichtigen Punkten übernommen werden, beziehungsweise halt zur Berechnung des Gesichtstemplates benutzt werden. Eine andere Möglichkeit ist auf der rechten Seite zu sehen, und das ist das Verfahren des sogenannten Eigenfaces, wo halt so ein bisschen wie bei Phantombildern, man hat halt Gesichter, so Standard-Basisgesichter, so um die 100 ungefähr, und da werden halt dann, also diese Basisgesichter werden dann gemittelt und dann sagen wir halt irgendwie 90% irgendwie aus Gesicht 1, dann kommen nochmal irgendwie, werden 20% aus Gesicht 2 irgendwie abgezogen und daraus berechnet sich dann das eigentliche Template für das Gesicht. Und seit einer Weile jetzt schon, also Machine Learning ist ja ganz groß im Kommen oder irgendwie schon seit einer Weile im Laufen und natürlich auch in der Gesichtserkennung. Und das heißt, da werden halt einfach mit Bildern die Algorithmen trainiert und dann tun sie Dinge. Was die genau tun, ist halt so ein bisschen unklar. Das heißt, irgendwie niemand weiß wirklich, was da passiert. Und deswegen kann man die teilweise auch noch relativ einfach austricksen oder irgendwie verwirren, wie ich irgendwie in den späteren Folien nochmal zeigen werde. Generell so Gesichtserkennung Pro und Contra, das Pro auf jeden Fall ist, dass es halt in der Regel keine extra Kameras bedarf. Also viele Gesichtserkennungssoftware oder Systeme arbeiten halt irgendwie mit der normalen Kamera aus Telefon oder Computern. Oder halt mit zum Beispiel nahem Infrarotbereich, wo halt einfach auch normale Siliziumkameras benutzt werden können. Die Negativseiten von Gesichtserkennung sind halt so aus Privacy-Gedanken auf jeden Fall die fehlende Willensbekundung. Das heißt, man kann halt unbemerkt einen Abgleich machen und irgendwie Leute versuchen zu erkennen, ohne dass sie halt irgendwie wirklich was dagegen tun können. Aus technischer Sicht gibt es noch ein paar andere negative Seiten, und zwar sind viele Systeme einfach stark abhängig von den Umgebungsbedingungen, also gerade vom Umgebungslicht. Das betrifft halt irgendwie hauptsächlich die Systeme, die halt mit 2D, also mit halt normalen RGB-LEDs oder RGB-Kameras arbeiten. Und deswegen switcht man halt auch gerade häufig zu Infrarot- oder Nahinfrarotsystemen, weil die halt irgendwie nicht so eine große Abhängigkeit von den von Umgebungsbedingungen haben. Außerdem funktioniert Gesichtserkennung so halbwegs, wenn man eine 1-zu-1-Vergleich macht, also halt irgendwie ein Template hat und ein Live-Bild dagegen abgleicht. Da erreicht man schon ganz gute Erkennungsraten. Gerade wenn man gegen große Datenbanken abgleichen will, gehen die Erkennungswerte doch schon deutlich in den Keller. Ja, wo wird es eingesetzt? Klar, die meisten kennen das beim Entsperren von Geräten beziehungsweise beim Freischalten von Apps. Wenn man irgendwie so seine Banking-App benutzt zum Beispiel, wird halt in der Regel ja irgendwie auch, kann man es mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung inzwischen schon freischalten. Ähnliches Verfahren ist beim Zugang von Gebäuden und Räumen. Und halt seit inzwischen 15 Jahren in Deutschland gibt es den elektronischen Reisepass, in den zwangsweise dann irgendwie auch Gesichtsbilder abgespeichert werden und zur Verifikation des Besitzers gegenüber dem Ausweisdokument benutzt werden. Relativ neu sind Versuche, das irgendwie auch in den Flughafenbereich zu integrieren, also die elektronische Bordkarte oder beziehungsweise die gesichtserkennungsbasierte Bordkarte. Das heißt, man hat irgendwie keine Bordkarte mehr und muss dann seinen Ausweis hinzeigen beim Einstieg, sondern man legt halt einfach nur noch oder man gibt halt einfach nur sein Gesicht in die Kamera und der sagt irgendwie, okay, die Person ist diese, hat diesen Namen, diesen Sitzplatz und ist für diesen Buch gebucht. Ja, ein großer Teil ist natürlich auch die Überwachung, halt oder in unseren Kreisen allgemein irgendwie als negativ angesehen. Sei es halt CCTV-Kameras oder irgendwie Überwachung in Gebäuden und dann halt irgendwie mit dem Versuch, dann natürlich irgendwie auch mit Gesichtserkennung drauf zu arbeiten, um die Person dort auch noch zu erkennen. Und auch ein Teil der Überwachung, wo es halt jetzt also erst in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit eingesetzt wird, sind Bodycams. Und dazu würde ich jetzt mal gleich das erste Video abspielen wollen oder abspielen wollen lassen, weil,
Go ahead.
wie gesagt, wir hatten hier vorhin ein paar Probleme mit den Videos und die werden jetzt dankenswerterweise
Missing
separat
person.
abgespielt. Und los.
And next one.
Outstanding warrant.
Great.
Wanted for felony
Kann mir
assault.
jemand sagen, wann das Video vorbei ist?
Noch ist kein Video da.
Noch ist kein Video da. Okay. Bitte das Video
Jetzt kommt, jetzt
Bodycam.
kommt's,
Alles
jetzt.
klar. Dann bin ich ruhig. Also was ihr dort seht, was ich nicht sehe, ist, dass das ist so ein System von der Firma Wolfcom. Und die haben halt Bodycam mit Live-Gesichtserkennung. Das heißt, sie übertragen die Bilder in Realtime an einen Server und irgendwie dort werden sie erkannt. Die haben inzwischen schon mehr als 1 Million Bodycams verkauft an 1500 Police Departments und Universities in 35 Ländern und halt teilweise irgendwie auch so an, was war einst CVS, das ist eine große amerikanische Pharmacy-Kette, wo halt irgendwie auch die Kunden einfach damit überwacht und irgendwie halt auch erkannt werden. Also es ist schon eher kritisch. Da werden auch schon viel Concerns gewaste. Also es gibt kritische Stimmen dafür, die halt sagen, dass das auf jeden Fall, also Bodycams ist als eine ist vielleicht ganz gut, aber irgendwie diese direkte Gesichtserkennung wollen wir dann vielleicht irgendwie nicht haben. Ein lustiges Ding aus China, wo sie halt irgendwie auch ganz viel Gesichtserkennung einsetzen, also so ähnlich wie auch in Großbritannien. Die haben halt überall Überwachungskameras und an vielen inzwischen auch schon mit Gesichtserkennung drin. Das Beispiel hier ist von einem Fußgängerüberweg und in China gibt es ja den Social Score. Das heißt, wenn halt irgendwie Leute gegen Gesetze verstoßen, werden sie halt irgendwie der Social Score erniedrigt und sie werden teilweise auch irgendwie in der Öffentlichkeit einfach geschämt, also irgendwie angezeigt. Und in dem Fall war das so, das war, also auf dem Bus seht ihr eine Werbung für, weiß ich gerade gar nicht. Also es war irgendwie eine Geschäftsfrau, die halt irgendwie Werbung gemacht hat auf den Bus und da die Busse halt irgendwie immer dann über den Zebrastreifen fahren, wenn die Fußgängerampeln auf Rot sind, hat dieses System halt irgendwie auf das Gesicht gematcht und hat halt diese Person irgendwie auch ganz groß irgendwie daneben auf so einem großen Bildschirm dargestellt, so inklusive ihrer Government-ID und des Namens und hat halt irgendwie so gesagt, ja, hier Gesetzesübertretung und der Social Score ist auch runtergegangen. Das ist halt für die Person natürlich nicht gut, zeigt aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen noch die Unzulänglichkeiten dieses Systems. Ja, kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt und zwar so ein bisschen zu den Zahlen, um euch auch mal klar zu machen, wie schlimm das eigentlich irgendwie auch schon ist. Hier die Zahlen jetzt aus Deutschland. Für Österreich habe ich irgendwie gar keine gefunden, beziehungsweise habe ich auch ehrlich gesagt nicht gesucht. In Deutschland gibt es eine zentrale Datenbank mit 5,8 Millionen Bildern. Und im ersten Halbjahr 2009, war so die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, gab es circa 24.000 Anfragen, an dieses Gesichtserkennungssystem vom BKA. Auch die Bundespolizei recherchiert in diesem Zeitraum, hat 1200 Anfragen gestellt und dabei 219 Menschen identifiziert. Das heißt, wenn man sich das mal überlegt, von 5,8 Millionen Bildern, die da gespeichert sind, sind in einem Jahr 219 Menschen halt auch wirklich nur straffällig oder straffällige Menschen mit diesen, wobei das ist nicht mal ganz klar, ob die wirklich straffällig waren. Das heißt, ein super geringer Teil und alle anderen 5,799 Millionen sind in dieser Datenbank und wurden halt auch jedes Mal fälschlicherweise überprüft. Also irgendwie die stehen halt erstmal unter Generalverdacht, wenn sie diese Daten dort drin haben. Und ja, das ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt. In Bayern ist das System sogar schon seit 12 Jahren im Einsatz. Und das LKA Bayern hat da gesagt, für das Jahr 2019 haben sie 387 Täter identifiziert und die hatten, glaube ich, fast 1 Million, also irgendwie so 800.000 Bilder in dieser Datenbank. Auch da wieder klar. Und deswegen sagt auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, dass das auf jeden Fall ein riesengroßes Problem ist, dieser Einsatz. Ich werde in den nächsten paar Folien ein bisschen was zu Feldtests erzählen und um mal die Zahlen, die ihr gleich hören werdet, so ein bisschen in Verbindung zu bringen. Das hier ist zwei Diagramme aus einer Präsentation von der Firma Cognitec. Die bezeichnen sich selbst als Industry Leading in Gesichtserkennung. Und die haben halt bei einer Falschakzeptanzrate, also man muss ja bei Biometrie immer die Falschakzeptanzrate mit der Falschrückweisungsrate in Verbindung bringen. Das heißt, die hängen direkt miteinander zusammen. Und man sagt so, 0,1% ist eine akzeptable Falschakzeptanzrate. Das heißt aber immer noch, dass jeder Tausendste, der halt eigentlich unschuldig ist, als schuldig angesehen wird. Und gehen wir jetzt einmal davon aus, 0,1%. Und die haben hier eine Falschrückweisungsrate von 2%. Das heißt irgendwie, nur 98% werden ordentlich erkannt und das sind halt wirklich Idealbedingungen. Auf der rechten Seite ist das, also das war jetzt ein Mugshot von Personen und direkt halt mit super ausgeleuchtet kommt man halt auf so circa 98% Erkennungsrate. Wenn sich die Leute schon mal ein bisschen bewegen, oder beziehungsweise den Kopf drehen, also ich glaube, in dem Fall war es irgendwie 10% Kopfneigung, haben sie da gemacht. Und da sinkt die Erkennungsrate irgendwie auch schon wieder deutlich auf irgendwie unter 90%. So, dann gab es Feldtests. Also in Deutschland hat es irgendwie mit dem BOP2-Test angefangen. Der lief, bevor Gesichtserkennung in den Ausweis eingeführt werden sollte, also so Anfang der 2000er Jahre. Und die haben halt wirklich extrem schlechte Erkennungsraten gehabt. Also die haben da, also obwohl sie unter relativ guten Bedingungen getestet haben, Erkennungsraten von um die 40% nur gehabt. Und wenn die Lichtbedingungen schlecht waren, ging die Erkennung sogar noch weiter runter. Schlechte Lichtbedingungen, also hier das Bild ist vom Hauptbahnhof Mainz. Das war ein Test in 2007. Und dort war halt gerade, wenn die Kameras halt irgendwie Richtung Ausgangstür geblickt haben, wo halt dann zum Beispiel ein Sonnenuntergang war, so im Gegenlicht oder irgendwie bei schlechten Lichtverhältnissen im Winter, hat man teilweise nur noch 20% Erkennungsrate. Und 20% Erkennungsrate, muss man sich einfach mal vor Augen halten, heißt, dass 80% der Leute einfach fehlerhaft erkannt wurden. Und das wird noch ein bisschen problematischer, weil man sich den Südkreuz-Versuch anguckt. Das ist ein Versuch, der vor 3 Jahren in Südkreuz, also im Berliner Hauptbahnhof Südkreuz gestartet wurde. Und dort haben sie halt ein paar Probanden genommen und haben halt irgendwie an Rolltreppen und an normalen Treppen und am Ausgangs- und Eingangsbereich Leute oder Kameras aufgestellt und haben dort geguckt, wie ist denn die Erkennungsrate so. Und die durchschnittliche Erkennungsrate lag bei 30 bis ca. 68% bei einer Falscherkennungsrate von 0,1. Die haben halt noch wüste Tricks gemacht und also durch Zusammenschalten der drei Systeme, die sie getestet haben, und sind angeblich auf eine Erkennungsrate von 84% gekommen. Ich erkläre gleich noch was zu den Daten, wie doll man dem wirklich trauen kann. Aber um nochmal halt klar zu machen, 84%, das heißt 16% der Leute, das heißt bei irgendwie mehreren 100.000 Leuten, die da am Tag in diesem Bahnhof passieren, hat man halt 16% der Leute, werden halt fälschlicherweise erkannt. Das heißt, irgendwie da wird das System, wird irgendwie blinkt rot und sagt dem der überwachenden irgendwie Personal, okay, hier ist jetzt irgendwie eine Person, die wir in den Datenbanken gefunden haben. Und das heißt, so im Fall, wie es eigentlich sein sollte, gehen die Beamten dann davon aus, irgendwie, das ist ein Terrorist oder ein Schwerverbrecher und müssten eigentlich in diesen 16% der Fälle irgendwie halt sofort rausgehen und irgendwie die Leute verhaften oder zumindest irgendwie separat befragen. Eine eher weniger lustige Story zu der, um zu zeigen, wie schlimm das halt wirklich bei denen gelaufen ist. Sie haben halt den ersten Versuch irgendwann abgebrochen und haben dann den zweiten Versuch gestartet und dort haben sie halt nicht mehr die Mugshots genommen, also die Bilder unter Idealbedingungen als Vergleich, sondern haben Bilder genommen, die halt an diesem Bahnhof aufgenommen wurden dagegen dann verglichen. Da sind die Werte nochmal ein bisschen in die Höhe gegangen. Auf der anderen Seite ist es aber total praxisuntauglich. Das heißt, wenn man halt Leute gegen halt Bilder vergleicht, die halt an diesem Bahnhof aufgenommen sind, funktionieren diese Vergleiche an anderen Bahnhöfen zum Beispiel mal gar nicht, weil dort andere Lichtbedingungen herrschen, andere, die Rolltreppen anders ausgeleuchtet sind. Und deswegen sind diese Werte irgendwie auch total irgendwie irreführend und hinfällig. Und dann haben sie auch noch richtig böse diese Ergebnisse manipuliert. Wir haben dazu irgendwie auch mal eine Stellungnahme rausgebracht. Und was man hier zum Beispiel sehen kann an dem rechten Bild, da hat man diese drei verschiedenen Farbpunkte. Das sind halt die Punkte, also die drei Systeme, die sie benutzt haben. Und da gibt es halt irgendwie für das rote System gibt es halt einmal 5, bei den anderen beiden Systemen gibt es 6 Datenpunkte für diese 6 Tage, beziehungsweise halt bei dem roten halt nur für 5 Tage. Das heißt, an diesem einen Tag haben sie die Ergebnisse von diesem von diesem roten System halt einfach rausgelassen. Und irgendwie in den zweiten Bereich haben sie halt aus dem roten, aus dem blauen System einfach irgendwie eine rausgelassen. Und das ist halt schon mal sehr fragwürdig, also weil wenn man halt Daten aufnimmt, dann sollte man natürlich irgendwie auch alle Daten verwenden und sich nicht irgendwie halt nur die Daten raussuchen, die schön passen. Auf der rechten Seite sieht man halt so ein generelles Problem an diesen Systemen, und zwar da, wo die blauen Pfeile hinzeigen. Das ist hier da ist die Maus. Dieser eine Punkt ist ein blauer Punkt, der hier oben, normalerweise sind die halt für 10 Tage in diesem Bereich, sind sie im Bereich von 70%, 80%. Dann gibt es halt hier einen Ausreißer an dem einen Tag, wo die Erkennungsleistung nur noch 20% ist. Das ein ähnliches irgendwie ist hier drüben. Und da muss man sich halt irgendwie schon fragen, wieso Diskrepanzen zustande kommen und irgendwie, wie die Systeme halt überhaupt solche Ausreißer haben können. Das heißt irgendwie halt auch an dem Tag werden halt irgendwie nicht nur 16% irgendwie fehlerhaft erkannt worden, sondern ganze 80%. Und irgendwie sollte eigentlich Ihnen klar sein, dass das halt ein riesengroßes Problem ist und man so nicht weiterarbeiten kann. Und auch hier wieder, also in der nächsten Bild sind halt die Treffer des Gesamtsystems und die Falschakzeptanzraten über den gleichen Zeitraum. Das heißt, man sollte eigentlich genauso viele Punkte in dieser Woche irgendwie haben. Und was man hier sieht, ist, der ganze Bereich ist zum Beispiel hier drüben rausgelassen haben. Das heißt, sie haben halt für die Falschakzeptanzrate des Systems halt einfach mal komplette Bereiche einfach nicht betrachtet, weil die einfach viel zu schlecht waren. Und also wie gesagt, irgendwie aus meiner Sicht können sie die Daten irgendwie von diesem System halt einfach komplett in die Tonne treten. Das heißt, sie sind nicht nur schlecht, sondern irgendwie auch noch, die schlechten Daten sind auch noch aktiv geschönt worden. Und das ist eigentlich eine Katastrophe für Systeme, die halt vom Bundeskanzler oder der Bundespolizei getestet werden und irgendwie auch in den Einsatz kommen sollen. Dass Systeme aber auch durchaus gut funktionieren können, hat das Zentrum für politische Schönheit gezeigt. Irgendwie nach den Protesten in Chemnitz hatten die ein System aufgesetzt, beziehungsweise haben halt die Bilder von den Demonstrationen, die sie da gemacht haben oder die halt andere Leute gemacht haben, einfach mal genommen und haben die in die Amazon-Gesichtserkennungssoftware geworfen und hatten wirklich erstaunlich gute Ergebnisse. Also ich habe da auch ein bisschen mit rumgespielt mit den Daten und mit den Systemen. Und da waren halt irgendwie auch so Sachen, irgendwie, ich habe halt ein Bild von Merkel reingeworfen und dann hat es mir gezeigt, irgendwie die hatten halt so Schilder mit, irgendwie Merkel so als Zombie. Und die Gesichtserkennung hatte halt irgendwie trotzdem diesen Zombie-Merkel irgendwie halt erkannt, als also verglichen gegen das richtige Bild von Merkel. Und das fand ich halt irgendwie schon echt erstaunlich. Das heißt, da ist auf jeden Fall viel im Gange und man kann davon ausgehen, dass in der Zukunft das alles irgendwie noch viel besser wird, gerade mit den Machine Learning-Ansätzen. Und deswegen muss man sich halt überlegen, was man dagegen tun kann. Und da kommt man halt irgendwie zu Ideen. Also wie schafft man es, von der Gesichtserkennung nicht mehr erkannt zu werden? Ich habe das hier mal versucht mit einem System von Samsung. Das Galaxy S8 hat Gesichtserkennung. Und auf der linken Seite, das linke Bild, ist das, was ich halt irgendwie eingespielt habe, was mich irgendwie auch erkannt hat. Und alle anderen sechs Bilder sind halt die, wo ich halt ein bisschen, also entweder meine Backen so ein bisschen aufpustere oder irgendwie meinen Mundwinkel, meinen Mund irgendwie verdecke oder eine Kapuze oder Sonnenbrille auf. Und da hat das System schon mal nicht erkannt. Auf der anderen Seite bin ich mir relativ sicher, dass die Bilder von diesen Amazon-Sachen irgendwie erkannt wurden. Das heißt, wenn man da richtig viel Rechenleistung draufwirft, richtig viel gute Algorithmen trainiert hat, dann reicht das irgendwie nicht mehr aus. Das würde vielleicht noch ausreichen, dass irgendwie ein von diesen Südkreuz irgendwie, also zum Südkreuzfeldversuch, gab es so eine kleine Demo, da haben wir irgendwie uns auch verkleidet und so ein bisschen geguckt, dass man halt irgendwie nicht erkannt wird. Wie man halt irgendwie noch komplett gegen die Erkennung wehren kann, ist halt irgendwie mit so einer komplett Boka. Ist halt irgendwie in Deutschland nicht besonders irgendwie angesehen, beziehungsweise wer will schon irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit so einem komplett Face-Cover rumlaufen, reicht da irgendwie, wenn man schon mit Masken rumlaufen muss. Deswegen gab es noch irgendwie eine andere Idee und zwar die Japaner mal wieder. Die haben halt immer diese verrückten Wissenschaftler und in dem Fall hat dort ein Wissenschaftler eine Privacy Glasses gebaut, also halt irgendwie eine Brille mit Infrarot-LEDs bestückt. Und da diese Systeme halt in der Regel halt irgendwie auch in diesem nahen Infrarotbereich arbeiten, kann man halt ohne halt Leute direkt zu blenden, weil das menschliche Auge halt dieses Infrarotlicht nicht sieht, kann man halt irgendwie auch die Systeme so blenden, dass sie halt irgendwie das Gesicht nicht erkennen können. Oder irgendwie noch ein bisschen extremer sind die Face-Tattoos. Und da halt auch wieder, die zielen hauptsächlich dann auch wirklich auf die Systeme ab, die mit Machine Learning arbeiten. Und da gibt es halt irgendwie wirklich, also wie gesagt, keiner weiß wirklich, wie diese Systeme funktionieren. Und da kann man halt irgendwie schon mit relativ einfachen Methoden, wenn man sich einfach ein paar Muster aufs Gesicht schminkt oder halt irgendwie wie in dem Bild auf der rechten Seite, was echt ziemlich krass aussieht, so die Augen- und Mundpartien so ein bisschen hin und her schiebt, dann wird es halt irgendwie nicht mehr erkannt. Und irgendwie das Extremfall von wir tricksen die Gesichtserkennungsalgorithmen aus, sind die Celebrity Glasses. Das war eine Studie von der Carnegie Mellon University, die halt einfach so einen Brillenrahmen genommen haben und dort halt ein gewisses Muster raufgedruckt haben. Und sie haben halt irgendwie, also diese Muster werden halt von den Gesichtserkennungsalgorithmen als Teil des Gesichts erkannt. Und daraufhin wurden halt diese Leute nicht mehr als sich selber erkannt, sondern als die Person, die dann jeweils im unteren Bereich, Bild zu sehen ist. Das heißt, irgendwie halt sogar über die Geschlechtergrenzen hinweg kann man halt die Algorithmen so täuschen, dass sie halt nur mit so kleinen Möglichkeiten, also mit halt geringen Änderungen an Brillengestellen, ein bisschen farbigen Brillengestellen, kann man diesen einen Algorithmus zum Beispiel irgendwie so täuschen, dass er das irgendwie halt nicht mehr erkennt. Deswegen verpixelt Bilder, also auch gerade wenn man halt irgendwie auf Demos geht, irgendwie ein großes Beispiel war ja der G20-Protest in Hamburg, wo halt die Polizei ganz viele Videos ausgewertet hat und dort auch wirklich Gesichtserkennung eingesetzt hat. Dagegen laufen irgendwie auch noch Klagen. Das heißt, wenn ihr auf Demos geht, wenn ihr Bilder macht, dann verpixelt sie zumindest und verpixelt sie irgendwie auch ordentlich, weil irgendwie die Machine Learning-Algorithmen inzwischen auch schon so gut sind, dass sie teilweise aus verpixelten Bildern die Originalbilder zurückrechnen können. Also jetzt nicht so wie bei dem, was der Signal dort macht, dass er einfach nur einen schwarzen Block rüberlegt, aber andere, so Verpixelung, wie jetzt in dem Video mal zu sehen ist, würdest du bitte das Pixel-Video abspielen? Und da sieht man jetzt gleich, dass halt der Algorithmus halt irgendwie dieses verpixelte Bild hat und dann versucht er halt, nimmt halt so Standardbilder, die er im Internet gefunden hat und macht halt, wendet diesen Verpixelungsalgorithmus drauf an und dann vergleicht er die Bilder. Und irgendwann sehen die Bilder dann halt irgendwie so ähnlich aus, dass er sagt, okay, diese Person, die wir hier auf diesem verpixelten Bild erkannt haben, sieht vermutlich genau so aus, wie halt hier zu sehen ist. Lief das Video jetzt? Kurze Zwischenfrage. Puppe? Der ist anscheinend schon eingeschlafen.
Dann nee, ich muss mich unmuten. Nein, ich sehe den Stream gerade nicht so live, darum.
Okay, dann gehen wir jetzt einfach davon aus, dass es. Ja? Achso, sorry. Ich habe den Chat leider ausgeblendet. Tut mir leid. Ja, alles ein bisschen schwierig. Okay, das Video lief, ihr habt es gesehen. Es ist schon echt erstaunlich. Also mit irgendwie so richtig hart verpixelten Sachen. Und das wird auch tatsächlich schon eingesetzt. Es gab so vor ungefähr 5 Jahren so einen Fall, wo sie einen Kinderschänder, der halt irgendwie Bilder von sich im Internet hatte, wo er halt so über sein Gesicht so ein Zwirl gelegt hat, den sie damit irgendwie gefasst haben, indem sie halt solche Algorithmen angewendet haben und aus diesem verpixelten oder diesem Zwirlgesicht irgendwie das Originalgesicht rekonstruieren konnten. Ja, und warum ist das wichtig? Clearview, habt ihr vermutlich irgendwie alle gehört, ist ein Anbieter, der von sich selbst behauptet, unrechtmäßigerweise einfach mal 3 Milliarden Bilder aus dem Internet gescrapt zu haben, von Facebook, von YouTube, von Twitter, von Instagram, und diese Bilder einfach in eine große Datenbank gepackt hat und irgendwie diese Datenbank, bis den Zugriff auf diese Datenbank an 2200 Kunden in 27 Ländern verkauft hat, unter anderem irgendwie an Strafbehörden, Interpol, das US Immigration Office, Border Patrol, Department of Homeland Security, aber halt irgendwie auch an so Universitäten und sowas, also wo man halt irgendwie denkt, irgendwie, ob die Zugriff auf dieses System haben sollten. Man konnte sich tatsächlich mit, gerade in der Anfangszeit mit relativ einfachen Mitteln, dort so einen Test-Account erstellen und irgendwie einfach testen, ob das, also irgendwie halt, keine Ahnung, irgendwie seine Kollegen oder sowas irgendwie suchen oder irgendwie Leute, die man stalken will und irgendwie dann gucken, wie die heißen. Das war schon irgendwie echt, echt krass. So, das war jetzt die schlimmen Sachen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Spaß für die letzten paar Minuten. Überwindung. Gesichtserkennung, habe ich ja vorhin schon erzählt, so in der Regel oder die meisten alten Systeme setzen halt einfach auf eine ganz normale 2D-Foto im normalen optisch sichtbaren Bereich. Und die kann man dann dementsprechend irgendwie auch mit relativ einfachen Mitteln überwinden. Das auf der Link ist so mein, ich glaube, mein allererstes wirklich in Kontakt kommen mit Gesichtserkennung. Und da habe ich einen Vortrag auf einen von den holländischen Camps damals gehalten. Und da gab es halt so ein Foto. Ich habe einfach dieses Foto genommen, hatte ein Gesichtserkennungssystem, habe irgendwie das Foto davor gehalten und das hat irgendwie auch super erkannt. Manche Systeme arbeiten so ein bisschen mit Bewegung im Gesicht, also halt so Kopfdrehung oder Blinzeln oder sowas, da reicht natürlich ein einfaches Foto nicht mehr aus, aber da kann man halt durchaus ein Video nehmen, wenn man halt irgendwie von der Person, deren Rechner zum Beispiel man überwinden will oder irgendwie aufmachen will, sich ein Video besorgt, aber das geht irgendwie auch noch ein bisschen einfacher und jetzt würde ich dich bitten, das Keylemon-Video abzuspielen. Ich versuche jetzt mal, ohne es zu sehen, so ein bisschen was dazu zu erzählen. Also das ist ein ehemaliger Kollege von mir und der hat, also wir haben halt diese Gesichtserkennung Software getestet und es erstmal so als Initialtest mit seinem Gesicht und ihr seht irgendwie, was das erkannt wird und diese Software erwartet, dass man mit den Augen blinzelt irgendwann. Das heißt, da oben in der rechten Ecke wird halt irgendwie dieses blaue Auge irgendwann grün, das heißt, irgendwie hat halt erst die Gesichtserkennung gemacht und dann halt erkannt, dass die Augen geblinzelt haben. Und das konnte man damit überwinden, dass man sich einen Stift genommen hat, so einen Stabilo-Stift, und dann halt mir einfach kurz vor den geöffneten, also vor dem Ausdruck des Bildes hin und her gewackelt hat. Was der Algorithmus nämlich intern gemacht hat, ist, er hat halt einfach das Video genommen und hat halt geguckt, wo die paar schwarzen Pixel der Pupillen sind. Und dieser Stift hat halt zufälligerweise so halbwegs Hautfarben. Und das heißt, der Algorithmus hat gedacht, okay, da ist jetzt irgendwie die schwarzen Pixel sind weg, dafür ist jetzt irgendwie hautfarbene Pixel da. Davon gehen wir mal davon aus, dass irgendwie gerade geblinzelt wurde. Und deswegen hat es irgendwie das System trotzdem freigeschaltet. Ja, wie kann man, also diese Systeme funktionieren oder diese Überwindungsmöglichkeiten funktionieren halt irgendwie nur für 2D-Systeme. Wie kann man hier in die dritte Dimension gehen? Da kann man halt entweder Masken drucken, also Vollmasken, oder halt tatsächlich so Mission Impossible-Style-Masken zum Aufziehen. Und Mastercard setzt auf ein ähnliches System, also irgendwie halt auch so mit 3D, mit 2D, aber die sagen halt irgendwie auch nicht nur so irgendwie blinzel mal, sondern irgendwie mach mal eine Geste, eine definierte Geste. Und da ist jetzt das letzte Video, das Face Manipulation, bitte abspielen. Und was ihr da gleich sehen werdet, ist, dass halt es gibt eine Kamera und es gibt ein Bild von der Person, die halt, also die man halt emulieren will sozusagen. Und was dieses System macht, ist, das nimmt halt die Bewegungsdaten von diesem einen System, also von dem einen Bild, und mappt die sozusagen auf die Daten von dem anderen Bild drauf. Das heißt, irgendwie man kann halt dann zum Beispiel irgendwie auch als Donald Trump irgendwie Sachen sagen oder irgendwie seinen Mund bewegen. Puh. Die letzte Folie, die vorletzte Folie ist irgendwie auch mal was Positives. Es gibt über die Welt verteilt inzwischen schon seit langem Versuche, irgendwie gegen Gesichtserkennung was zu tun. Und gerade in den letzten ein, zwei Jahren sind tatsächlich irgendwie auch Erfolge erzielt worden. Tschechien zum Beispiel hat irgendwie darauf verzichtet, Gesichtserkennung bei öffentlichen Videoüberwachungssystemen zu verwenden. Kalifornien hat komplett Gesichtserkennung verboten für CCTV-Sachen. Und in Frankreich hat die Lit Quadrature du Net, also auch so eine Hackerorganisation dort, zumindest das Verbot von Gesichtserkennung irgendwie an Schulen durchgesetzt. Das ist schon mal irgendwie echt viel wert. Damit kommen wir zur Abschlussfolie sozusagen, dem Dilemma der Gesichtserkennung. Man hat entweder, es funktioniert nicht, das heißt, irgendwie man wird fälschlicherweise erkannt, fälschlicherweise rausgezogen, oder halt irgendwie auch, wenn es halt wirklich mal berechtigt wäre, funktioniert sie nicht, und irgendwie Terroristen, was auch immer, werden halt irgendwie nicht erkannt und an Anschlägen gehindert. Oder alternativ, die Gesichtserkennung funktioniert so gut, dass wir halt tatsächlich alle komplett überwacht werden. Und wir sind jetzt auf jeden Fall so langsam auf der Stufe, wo wir uns Richtung 1984 bewegen, gerade mit diesen ganzen Machine Learning-Sachen, wo halt wirklich die Algorithmen immer besser werden und wir uns, glaube ich, dann halt wirklich, wenn wir uns nicht aktiv schützen, sei es mit Masken oder mit irgendwie Brillen oder Schminke, was auch immer, dass wir dann irgendwie davon ausgehen können, dass in Kürze wirklich unsere Privacy ja stark gefährdet ist, was Gesichtserkennung betrifft. Ja, es war ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was verstanden und Spaß gehabt, und vielen Dank erstmal. So, Puppe, du kannst dich jetzt unmuten, wenn Fragen sind.
Danke. Ja, das ist ja voll gut. Danke, Starbuck. Ich dachte, bevor meine Voice Detection hier auch noch als biometrisches Merkmal einfließt. Nein, also erstmal herzlichen Dank, Starbuck, für den Vortrag. Es sind auch Fragen eingegangen. Fange ich mal vorne an. Wie viele Personen stecken in der zentralen Datenbank in Deutschland? 5 Millionen Bilder und 100 Bilder pro Person?
Das sind natürlich Informationen, die wir sehr gerne hätten, die es natürlich nicht öffentlich gibt. Ich habe mit Frag den Staat eine Anfrage oder wollte eine Anfrage schreiben, liegt leider schon auf Eis, zu den Daten vom Bahnhof Südkreuz, um da mal an die Rohdaten zu kommen. Und da können wir auf jeden Fall auch gleich nochmal irgendwie da ein bisschen was in die Richtung machen. Weiß ich nicht, sind nicht bekannt, aber Informationsfreiheitsgesetz hilft uns da ja vielleicht in Zukunft noch ein paar Informationen rauszukriegen.
Genau. Dann, glaube ich, eine private Frage. Welche Biersorte trinkst du, Starbuck? Also, falls du überhaupt Bier trinkst.
Ich trinke gerade dieses Bier, aber ansonsten gerne bayerisches Helles, muss ich gestehen.
Okay, und jetzt kommt eine Mischung aus so Kommentar. Die Brillen und Schminke sind aber nicht alltagstauglich. Die Lösung gegen Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit kann ja eigentlich nur politisch sein.
Also Schminke ist auf jeden Fall nicht alltagstauglich. Diese Brillen fand ich auf jeden Fall, also diese Celebrity-Glasses, fand ich auf jeden Fall ein echt interessantes Versuchsobjekt. Die funktionieren natürlich irgendwie auch nur bei gewissen Algorithmen und irgendwie auch da nur so lange, bis halt die Entwickler gesehen haben, dass es funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen da ganz groß politisch versuchen, was dagegen zu tun. Weil, wie gesagt, wir landen sonst in einem System, wo halt Leute rund um die überwacht werden. Und wenn man dann halt zum Beispiel sieht, was in China passiert, dann landet man irgendwie auch ganz schnell an so einem Punkt, wo das halt auch wirklich in den persönlichen Alltag jedes eingreift. Und ich meine, dieser Social Score, der halt teilweise auch mit Gesichtserkennung verknüpft, dann runtergeht, wenn man Gesetzesübertretungen vollführt, der verhindert dann zum Beispiel, dass man einfach irgendwie reisen darf. Und irgendwie, das ist halt so ein Baustein dieser großen Überwachung. Und auf jeden Fall muss da politisch was getan werden. Also wenn ihr euch engagieren wollt, also wie gesagt, EDRI ist gerade dabei, europaweit groß zu kampagnieren. Ich werde auf jeden Fall dort auch demnächst mit halt den Leuten von EDRI versuchen, irgendwie eine Presseerklärung zu machen, auch auf ccc.de zu stellen, dass man da dann irgendwie auch gucken kann, wo man sich vielleicht mit einbringen kann.
So, jetzt glaube ich noch ein Kommentar, der hier gerade frisch Just in Time reingekommen ist. Es war ja nicht alles schlecht. Immerhin dürfen wir jetzt draußen Gesichtsmasken tragen. Ja, okay, Kommentar. Ah, da kommt noch eine zweite Frage. Die Überwachung von Privatläufen im öffentlichen Bereich ist illegal. Warum unternehmen die Menschen nichts dagegen, wenn es sie betrifft? Sie sind noch im Recht.
Das ist richtig. Also ist natürlich... Auf der einen Seite ist die Überwachung halt relativ unbemerkt. Also das heißt, man weiß jetzt halt irgendwie gerade nicht, dass die Kamera einen wirklich überwacht, beziehungsweise im schlimmsten Fall auch noch Gesichtserkennung dahinter macht. Dann muss man erstmal rausfinden, wer diese Kamera überhaupt aufgestellt hat. Da gibt es in Deutschland auch ganz explizit Gesetzestexte, die sagen, jede Kamera, die den öffentlichen Bereich teilweise filmt, muss ausgeschildert werden, muss sagen, irgendwie, wer der Betreiber ist. Und idealerweise darf es halt auch wirklich keinen öffentlichen Raum betrachten oder überwachen. Ja, wahrscheinlich müsste man einfach mal eine große Kampagne machen und halt einfach mal reihenweise wirklich Leute abmahnen, die halt Kameras in den öffentlichen Raum gucken lassen. Ja, da ist wahrscheinlich einfach jeder gefragt. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie so ein Portal, wo man irgendwie halt so abmahnt, anwaltsmäßig. Man sagt irgendwie, hier ist das System, hier ist potenziell der Betreiber. Die gucken auf jeden Fall irgendwie in den öffentlichen Raum, wo sie nicht hingucken dürfen. Macht doch mal was dagegen. Ich schreibe mir das mal gleich auf. Ja. Das klingt gut.
Ja, und eine Frage habe ich nämlich noch, wir sprechen immer über Gesichtserkennung. Aber kann man nicht sagen, dass es bei dieser Gesichtserkennung meistens eigentlich um so eine videobasierte Identifizierung handelt, wo eigentlich so ein Mapping dann auch erfolgen kann? Also du hast auch mehrfach jetzt China und das Social Scoring erwähnt. Und wenn man sagt, es geht um Sanktionierung, wo so Social Scoring dann zur Steuerung eingesetzt wird, dann ist ja sozusagen, wenn wir immer nur sagen, da wird ein Gesicht erkannt, aber es wird sozusagen deine Identität festgestellt. Ja. Ich glaube, da muss man viel mehr draufhauen
auf diesen Begriff. Ja, also das Wording ist tatsächlich, Gesichtserkennung ist halt so der wissenschaftliche Begriff. Was tatsächlich irgendwie in der Realität passiert, ist, dass man halt irgendwie das Kamerabild mit einer Personalie verknüpft und halt irgendwie dann im schlimmsten Fall irgendwie auch diese Personalie oder diese Person irgendwie mit anderen Sachen, die halt irgendwie in anderen Datenbanken sind. Und ja, eigentlich ist es tatsächlich einfach eine Identifizierung von allen, die durch diese Kameras laufen im Endeffekt.
Ja, jetzt gucke ich hier mal nochmal in den Just-in-Time-Kanal. Da sind, wie heißt es, keine neuen Fragen mehr reingekommen. Dann würde ich jetzt glatt sagen, herzlichen Dank nochmal an Starbuck für den Vortrag Quo Vabis Gesichtserkennung. Und da würde ich sagen, dir noch einen schönen Abend und euch draußen auch noch einen schönen Abend.